Glückspiraten Segeltalk, der Podcast für Genusssegler. Von und mit den beiden Glückspiraten Babsi und Erik. Willkommen an Bord.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode des Glückspiraten Segeltalk. Heute haben wir Markus Hertel im Interview. Markus ist Segler. Seit 2012 hat er das Segeln für sich entdeckt und bloggt fleißig auch darüber, über seine Touren auf Binnengewässern, aber eben auch auf der Ostsee und Charterturns auf dem Mittelmeer. Erzählt uns ein bisschen was dazu und lässt uns ein bisschen an seinen Segelerfahrungen seit 2012 teilhaben. Auch Ausbildungen spielen hier eine Rolle. Und er erzählt uns auch, was man so alles mit einem Bootshaken noch machen kann, als sich möglicherweise ein bisschen von der Kaimauer freizuhalten. Und natürlich gibt es auch von Markus, wie jetzt regelmäßig von unseren Interviewpartnern, eine aktuelle Buchempfehlung. Und ich würde sagen, hören wir einfach mal rein. Markus, herzlich willkommen.
Guten Morgen, hallo.
Ja, schönen guten Morgen. Markus, bevor wir einsteigen, stell dich doch einfach mal kurz unseren Hörern so ein bisschen vor. Wer ist der Markus privat? Was macht er so? Und
Ja, ich bin 30 Jahre alt, erst geworden im Oktober. Ich wohne in Leipzig, in Sachsen. Seit 2012 segle ich, erst angefangen mit der Jolle, dann später SKS, viele Charterturns. Beruflich bin ich Frontend-Entwickler, beschäftige mich mit HTML, CSS, JavaScript, solche Sachen.
Web-Techie sozusagen. Okay. Wie kommt man denn in Leipzig zum Segeln? Leipzig ist jetzt auch nicht die Segelregion. Wie hat es dich zum Segeln verschlagen?
Das ist eine gute Frage. Ich war irgendwann mit meinen Eltern mal im Urlaub und wollte dort so einen Segelkurs machen. Das war am Wolfgangsee damals. Ich denke mal, da war ich vielleicht 12, 13 Jahre alt. Das hat dann nicht geklappt, aber so im Hinterkopf hatte ich irgendwie immer das Projekt, ich möchte mal segeln gehen. Vielleicht habe ich auch als Kind zu viele Abenteuerbücher gelesen, kann auch sein. Und jedenfalls, ich hatte gerade Prüfungsphase, war total gestresst und wusste, ich muss jetzt irgendwie mal raus, was Neues probieren. Und da habe ich mich informiert im Internet und rausgefunden, dass ich auch in Leipzig bei mehreren Segelschulen dort die ersten Scheine machen kann. Und dachte dann einfach, okay, du probierst das mal. Und was viele Leute nicht wissen, im Süden von Leipzig haben wir eine sehr große Seenlandschaft. Das sind alles ehemalige Tagebauseen, die jetzt nach der Wende mit Wasser gefüllt wurden und schön gemacht mit Radwegen, mit Stränden, mit Marinas. Und das ist mein Segelrevier.
Das hört sich gut an. Also das scheint auch das ehemalige Tagebaue sind. Da ist ja dann nennenswert Wasserfläche dann auch zur Verfügung wahrscheinlich, ne?
Ja, und die sind auch sehr tief. Also der Kosputner See, der ist 55 Meter tief. Da kann man sogar tauchen, wenn man will.
Ja, das wäre auch noch eine Möglichkeit, ja. Okay. Ja, das heißt, du fährst also binnenmäßig auf dem Kosputner See. Hast du ein eigenes Schiff?
Genau, ich habe so eine Ixelon-Jolle. Das ist aus 1986 gebaut, zu DDR-Zeiten, VEB Bootswerft Berlin. Mhm. Und das ist mein eigenes Boot. Das liegt Fahrrad nur 20 Minuten von mir weg und da bin ich so oft wie möglich im Sommer.
Okay. Und jetzt momentan wahrscheinlich im Winterlager?
Noch nicht. Also sie liegt noch fahrbereit da. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, aber in 3 Wochen machen wir dann Termin zum Abbauen und im Winter drehen wir die einfach um und lassen die draußen liegen.
Du lässt sie draußen? Okay, deckst du wahrscheinlich ab, nehme ich an?
Ich halte nicht so viel von Abdecken, weil unter diesen Planen, da sammelt sich dann eher Feuchtigkeit, ist meine Theorie. Ich stelle die einfach so hin und das Wasser läuft dann gut ab und ja, Mast, Schwerter, die ganzen Einbauten nehme ich mit nach Hause.
Ja, da liegen sie warm und sicher und trocken, genau, ja. Okay. Bist du denn jetzt neben dem Kosputner See und eurem Binnenrevier auch noch anderweitig unterwegs? Gibt es noch andere Reviere, wo du gerne segelst?
Ich bin gerne im Mittelmeer unterwegs, auf Charterturns oder auch selber Schiff geschartert, und auch auf der Ostsee war ich schon mehrmals. Da hatte ich allerdings schon einige Turns, wo es dann so kalt war, dass ich mir geschworen habe, okay, so schnell Ostsee nicht wieder, aber dann bin ich doch wieder zurückgekommen. Dieses Jahr war ich in der dänischen Südsee und das war wirklich sehr schön.
Ja, unser Sommer dieses Jahr, der Segelsommer, war wirklich ein schöner, wenn er auch spät kam, ne? Aber wir hatten noch einen schönen Segelspätsommer. Da konnte man in der dänischen Südsee, glaube ich, noch schöne Zeit verbringen.
Genau. Ja, und ich hatte, als ich meinen ersten Segelschein gemacht habe, auch gar nicht dieses Ziel, auf der See zu segeln. Ich hatte nur den Anspruch, okay, vielleicht ab und zu mal im Binnenbereich mit so einer Jolle eine Runde fahren. Wäre mir nie in Sinn gekommen, jetzt gerade als Flachländler, dass ich dort irgendwo auf der See fahren gehe. Ich habe da auch in der Familie, im Freundeskreis keine Vorbilder, die dort Seesegeln betreiben. Ja, und ein Jahr nach meinen ersten beiden Scheinen, nach den Sportbootführerscheinen Binnenmotor, Segel und See, da rief mein alter Lehrer an und sagte, hey Markus, wir machen hier so einen SKS-Turn auf der Ostsee, hättest du Lust mitzukommen? Und ich hatte noch keinen Urlaub geplant und dachte, Mensch, das klingt nach einem Abenteuer, das versuchst du einfach mal. Und kurze Rede, langer Sinn, ich bin dabei geblieben und habe mich da immer mehr reingesteigert. Ja.
Okay, SKS-Ausbildungsturn, das heißt, du hast dann auch gleich dein SKS, dein Sportküstenschifferschein mitgemacht?
Nee, ich habe die Prüfung nicht gemacht beim ersten Turn, weil man braucht die Meilen. Und ja, ich wusste jetzt, wenn du den Schein machst, du hast jetzt ähnlich die Erfahrung und das Wissen und würdest mir nicht zutrauen, jetzt selber als Skipper zu fahren. Deshalb habe ich gesagt, gehst du erstmal ruhig an, kein Prüfungsstress, und machst nur den Turn mit, schaust dir mal an, was die anderen Leute machen. Hab dann im nächsten Jahr drauf einen Urlaubsturn gemacht, noch eine Woche in der Côte d'Azur sind wir rumgefahren im Mai. Das war 2014.
Ja.
Und im Herbst habe ich dann eine Woche Skipper-Training gemacht in Slowenien, Kroatien mit praktischer Prüfung zum SKS.
Direkt in Slowenien sogar?
Genau. Da gibt es diesen Prüfungsausschuss. München war das damals, ist wahrscheinlich immer noch so. Die nehmen auch im Ausland Prüfungen ab. Ich glaube, Mallorca kann man machen und dort Slowenien, Porto Roche war das, glaube ich.
Okay, und mittlerweile, jetzt hast du dein SKS bestanden, nehme ich an?
Genau.
Ja, und mittlerweile charterst du dann also auch mal ein eigenes Schiff?
So ist es. 2015, ziemlich genau vor einem Jahr, das war mein erster Segelturn in Griechenland als Skipper. Da hatten wir so eine Bavaria 32 geschartert und auch dieses Jahr bin ich als Co-Skipper mal mitgefahren. Das war dieser Turn in der dänischen Südsee. Und nächstes Jahr ist geplant von Elba aus eine Woche als Skipper und auch nochmal so ein Urlaubsturn im Ionischen Meer eine Woche.
Das klingt doch schon mal gut, ja. Okay. Ja, jetzt hast du jetzt auch dann also auch ganz eindeutig Seeluft geschnuppert. Wäre es für dich denn eine Option, vielleicht auch mal irgendwann ein Schiff auf dem Meer, auf der Ostsee oder im Mittelmeer zu haben?
Ja, wie soll ich sagen, wenn ich dieses Schiff hätte, das wäre halt extrem weit weg von Leipzig. Und ja. Ich bin da eine, der die Einstellung hat, ich habe lieber ein kleines Schiff, was 20 Minuten von mir wegliegt, als ich habe jetzt irgendwo noch dieses große Schiff, wo ich dann einen ganzen Tag hinfahre und einen ganzen Tag zurückfahre, um dann ganz kurz mal einen Turn zu machen. Da ist es schon auch finanziell sinnvoller, dann zu chartern.
Okay. Wenn jetzt die Frage aufkäme nach einem Schiff, was du dir... Also ein Traumschiff, was wäre das?
Für unseren kleinen See wäre ein kleines Kajütschiff schon ganz schön, so ein Daysailer. Wir hatten dieses Jahr die Situation, wir haben mal übernachtet in der Jolla auf dem See. Habe ich auch einen Blogartikel drüber geschrieben. Das war schon recht abenteuerlich. Bloß das Problem war, in der Nacht ist es super kalt geworden. Unter freiem Himmel, das haben wir total unterschätzt. Wir hatten diese Decken mit, die man für lange Flugreisen kostenlos bekommt. Und die sind, wer das kennt, die sind extrem dünn und es hat nicht ausgereicht. Und am nächsten Früh hat meine Freundin so sehnsüchtig rübergeschaut zu den großen Booten, die dort lagen und sagt so, oh, den war bestimmt in der Nacht nicht kalt.
Denn die Großen können ja sogar noch eine Heizung anmachen.
Ja, genau. Zu groß macht auf unserem See auch keinen Sinn. Der See ist nur so 5 Kilometer lang und es gibt da Leute, die haben dort, was weiß ich, eine 30 Fuß liegen, die überspitzt gesagt, die können sich einmal im Kreis drehen und dann sind die rum. Nee, also ja, so 18 Fuß ist für unseren See eine gute Größe. So Variante 18 ist der verbreiteste Bootstyp bei uns und richtig für See bin ich ein großer Fan der Nauticats. Das sind so für Langfahrt meine Traumschiffe.
Das habe ich bei dir auf dem Blog auch gelesen. Du warst jetzt auf der Hanseboot auf dem Stand von Nauticat und hast dir die Schiffe wieder angeschaut.
Genau.
Warum Nauticat? Was zeichnet in deinen Augen ein Nauticat besonders aus?
Ja, ich finde erstmal schön, dass die so einen Innensteuerstand haben. Man hat dort richtig ein Steuerrad und Motorkontrolle und die ganzen Sachen. Und wenn wirklich Shitwetter ist, da kann man mal reingehen und hat's warm und muss dort nicht in der Eiseskälte im Regen draußen stehen. Mhm. Das finde ich einen großen Vorteil. Gerade wenn man eine Langfahrt plant, nach Murphy irgendwann passiert ist, dass man in Sturm, in schweres Wetter kommt, da steht man halt lieber im Cockpit drin als draußen.
Ja, ist klar. Gerade wenn man auf Revieren wie der Ostsee unterwegs ist, dann überrascht einen dann doch mal vielleicht etwas kälteres Wetter. Das kann ja zwischendurch immer mal passieren. Dann ist es natürlich angenehm,
auf
wenn man
jeden nach drinnen Fall
gehen kann und das Wetter einfach abwarten kann und da drin bei angenehmen Temperaturen und ohne Regen weiterfahren kann.
Und die Nauticats haben einen ziemlich starken Motor, der ist von der PS-Leistung ungefähr 2 bis 3 Mal so stark wie eine vergleichbare andere Segeljacht. Und in gewissen Situationen, gerade so Legerwall, gibt das einem noch einen Plus an Sicherheit, dass man sich einfach dort wieder freikämpfen kann mit Motorpower, wenn es sein muss. Klar, es ist ein Segelschiff und man sollte möglichst segeln, aber es gibt Situationen, da hat man lieber einen starken Motor noch extra an Bord.
Da beruhigt auf jeden Fall ungemein, ne? Wenn man nochmal den Hebel noch ein Stückchen weiter runterlegen kann und dann aus Gefahrensituationen eben relativ souverän wieder rauskommen kann. Ne?
Genau.
Ja, das ist natürlich ein großes Plus, das stimmt, ja. So, dann hast du jetzt gab es jetzt eine Neuigkeit am Stand von Nauticat bei der Hanseboot?
Das waren die bestehenden Modelle, glaube ich. Also das waren keine Neuerscheinung oder so. Mhm. Für mich war das nur eine Premiere, da ich das erste Mal wirklich in so einer Nauticat drin war. Ich habe mir schon oft auf YouTube und so weiter so eine Videos angeschaut, wo Leute durch die Boote durchgehen und habe auch auf Turns schon Nauticat selber gesehen von außen, aber jetzt mal so reingehen ist dann schon was anderes.
Ja klar, wenn man ein Schiff mal aus der Nähe anfassen kann und auch das ist ja auch sowas, die Verarbeitung mal prüfen kann.
Genau,
und
auch mal den Shop aufmachen, du kannst und auch alles aufmachen, reinschauen. Genau. Und
ja, das gibt einem schon nochmal ein vollständigeres Bild von so einem Schiff, ne?
So ist es.
Ja. Dafür sind auch einfach die Messen unverzichtbar. Ja, also auch jetzt gerade, wo dieses Jahr in Deutschland wieder von dem großen Messesterben die Rede war. Ich finde, gerade wenn man an einem speziellen Bootstyp interessiert ist, dann ist eine Messe oder der praktische Besuch auf einem Schiff einfach unverzichtbar. Man muss es sich einfach direkt anschauen können, um sich dann auch ein richtiges Bild zu machen von den verschiedenen Schiffsmodellen und Schiffstypen.
So ist es. Uns hat es auch sehr gut gefallen dort auf der Hanseboot, die vielen Boote. Und ich bin erstmal mit so einem breiten Grinsen reingegangen in die Halle, hab mich gefreut wie ein kleines Kind und die ganzen Boote. Und bei uns in der Region gibt es auch eine Bootsmesse, auf der ich schon mehrmals war. Das ist die Beach and Boat. Die findet immer so im Februar, März, glaube ich, statt. Und ja, das ist eine Halle, wo so bis 20 Fuß mal Boote ausgestellt sind. Und dort gehe ich in die Hanseboot rein und sehe dort gleich so 45 Fuß Boote aufgestellt, alles zum Anschauen. Ich fand's super.
Ja. Ja, gab es einen speziellen Stand, ein spezielles Ereignis auf der Hanseboot, was dich besonders beeindruckt hat, was du so besonders mitgenommen hast?
Das ist eine gute Frage. Es gab ganz verschiedene Dinge. Was mir gut gefallen hat von der Stimmung her, war dieser Bente24-Stand. Habe ich auch einiges auf meinem Blog drüber geschrieben. Ja. Das war eine gute, relaxte Stimmung am Stand, hat man sofort ein Freibier bekommen und alle, hey, du musst hier nicht diese Standschuhe anziehen, um auf die Boote zu gehen, wir mögen das auch nicht, komm hier einfach hoch und ja, eine lässige Atmosphäre, das Boot erklärt. Es hat mir gut gefallen. Ich habe mir ganz verschiedene Boote angesehen. Ich war auch auf Motorbooten, dieses größte Motorboot, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, Elling E6 oder sowas. Und das war schon beeindruckend, auch in so eine Motorjacht mal reinzuschauen und zu sehen, was sind denn eigentlich die Unterschiede, was können auch wir Segler dort vielleicht noch mitnehmen von so einem Motorboot. Und für mich persönlich, wo ich neidisch war auf die Motorboote, das sind einfach die großen Baderäume mit Dusche und allem Möglichen.
Ja, ja, und in so einem Motorboot musst du auch nicht mit Krängung rechnen. Das heißt, du kannst dich also auch ganz komfortabel wirklich mal während der Fahrt ins Bad begeben. Kannst da zum Beispiel auch während der Fahrt unter Umständen duschen, ohne dass du da durch die Gegend fällst. Ja, und das Ganze ist natürlich vom Platz her, ich meine gerade auf so einem großen Schiff, schon eine andere Liga. Das ist schon ganz klar, ja.
Und beeindruckend, wie wenig Leute eigentlich in so einem Motorboot dort schlafen können. Das heißt, dort waren so, lass mich überlegen, vielleicht 40 Fußboote. Und da gab es zwei Schlafzimmer drin und dann noch irgendwo eine Pantry und ein Salon und sonst nichts. Wenn du ein ähnlich großes Schiff hättest, ein Segelboot, da würden vielleicht 8 Leute dort drin schlafen und in dem Motorboot waren es halt nur 4. Aber du brauchst natürlich auch nicht so eine große Crew zum Segelsetzen, zum Fahren. Da ist oben einer, der einen Hebel auf den Tisch legt und dann ist gut.
Ja. Ja, ist dann alles etwas einfacher. Man braucht nicht so viel Personal auf dem Schiff, das stimmt, ja. Andererseits hast du halt auch nicht die Möglichkeit, vielleicht mal mit der Familie oder mit Freunden mal unterwegs zu sein. Wenn du nur 2 weitere Schlafplätze hast, dann ist das dann schon recht eingeschränkt.
Die kommen dann wahrscheinlich nur zur Party rüber und dann abends gehen die wieder auf ihre eigene Yacht.
Genau. Ja, das ist eine andere Liga, nicht wahr?
Genau.
Ja. Ja, ansonsten auf der Hanseboot fand ich, alles in allem war die Atmosphäre ganz schön, war sehr interessant. Wir haben ja auch eine Runde gedreht am letzten Messetag. Und war eine schöne Messe, das stimmt schon, ja.
Wir waren am ersten Tag, da haben wir uns weit verfehlt.
Das stimmt wohl, ja. Du hattest dann schon wieder mehr Zeit, deine Videos auf deiner Webseite und auf deinem Blog nachzubearbeiten und du postest ja nach wie vor noch fleißig
Rückstand und nächste Woche ist schon Berlin. Das heißt, ich muss mich jetzt echt dran halten, dass ich dort nicht zu viel in meiner Warteschleife aufbaue.
Okay. Das heißt, du fährst jetzt also auch wieder nach Berlin auf die Messe?
Genau, wir sind abends bei dieser Gala der Boote. Das ist auch auf dem Messegelände und dann am Samstag bin ich nochmal regulär auf dem Messegelände.
Okay, wenn einer unserer Hörer vielleicht Lust hat, dich zu treffen, gibt es eine Möglichkeit, mit dir Kontakt aufzunehmen?
Klar, einfach auf meine Website skipper-markus.de und entweder das Kontaktformular benutzen oder mir auf der Facebook-Seite schreiben.
Okay, super. Ja, dann haben wir sich vielleicht auch mal direkt persönlich mit dir unterhalten. Das ist doch auch schön.
Gerne.
Sehr schön. Jetzt, wo wir schon gerade von so großen Schiffen und von solchen Segel- und Bootsträumen sprechen, nehmen wir doch mal an, du hast Geld genug, du hast Zeit genug. Wie würdest du deine seglerische Zukunft ausgestalten? Was wäre dein Traum, wenn du machen könntest, was du wolltest?
In meinem Kopf schwirrt so der Plan einer längeren Fahrt schon im Kopf. Das muss ich zugeben. Ich würde, wenn ich die Mittel hätte, bestimmt eine Weltumsegelung machen. Mhm. Vielleicht würde ich auch erstmal eine kleinere Tour machen. Es muss ja nicht gleich die Welt sein. Man kann ja auch so eine Rund-Ostsee-Touren machen. Gibt's auch. Ja. Gibt's auch schöne Beschreibungen im Netz. Kann man auch viel erleben, um erstmal reinzukommen. Ich habe dieses Jahr einen erlebt, da bin ich Hand gegen Koje mit gewesen, der wollte eine Weltumsegelung machen und meiner Ansicht nach hat er sich damit übernommen. Der hat sich vorher keine großen Erfahrungen angeeignet, ist vielleicht mal 3 Turns gefahren und hat die Überführung von seinem Schiff gemacht und der wollte gleich um die Welt. Und ja, ich habe mir dann gedacht, okay, es wäre vielleicht für ihn besser, jetzt erstmal einen kürzeren Turn zu machen und irgendwo ein Ziel zu setzen, was er erreichen kann. Er hatte sich dort total reingesteigert in die Sache mit der Weltumsegelung, hat natürlich seinen ganzen Freunden und Bekannten jetzt davon erzählt, sodass er auch den Rückzieher nicht mehr machen konnte und sich eingestehen, okay, das war jetzt eine Nummer zu groß und allen erzählen davon, das ist schon ein Rückschlag, ja. Und solchen Leuten würde ich empfehlen, ey, ihr müsst nicht gleich eine Weltumsegelung machen, probiert doch erstmal einen längeren Schlag in der Ostsee oder im Mittelmeer oder wo auch immer und guckt erstmal, ob das was für euch ist. Ihr lernt dort viele Sachen und danach dann die Welt.
Mhm. Genau, ja. Also einfach mal langsam an diese Distanzen auch rantasten und auch an die verschiedenen Wetterphänomene. Und ich meine, über den Atlantik zu fahren, das ist schon nochmal was anderes, als wenn man auf der Ostsee unterwegs ist. Ne? Dann ist erstmal wochenlang nichts um einen herum und man muss schon zusehen, dass man alleine zurechtkommt. Ne?
Genau. Also mir wäre das auch nichts, so eine Weltumsegelung nur einhand alleine. Ich denke, viele Leute, die würden da schon nach 2 Wochen irgendwie über Bord springen, weil sie wahnsinnig wären. Das ist, das ist schon psychologisch eine anspruchsvolle Situation.
Ja, speziell dann auch nochmal als Skipper, dass man ist eben verantwortlich für Schiff und auch vor allem für die Besatzung und die muss man eben auch heil drüben wieder anbringen. Und das ist schon auch ein Druck, der da auf einem lastet, könnte ich mir vorstellen. Ne?
Ja. Das ist was anderes, ob man jetzt auf einem Schiff mal mitfährt, so ein Charterturn, irgendwas, oder ob man wirklich der Skipper ist. Bei mir war das so, letztes Jahr, das war nur der erste eigene Turn als Skipper. Mhm. Ich war schon irgendwo unter Strom die ganze Zeit ein bisschen, auch in der Nacht nochmal irgendwie an Deck gegangen und geschaut, ob alles in Ordnung ist. Und am Tag, die anderen Leute, die lagen dort auf dem Boot und haben geschlafen und so, aber so richtig Auge zu habe ich nicht bekommen. Man denkt dann immer, wer weiß, was jetzt passiert und so.
Ja. Wie hast du das organisiert mit deinen Leuten? Hast du denen also im Vorfeld dann auch eine Einweisung gegeben? Hast du die quasi ein Stück weit geschult, bevor ihr losgefahren seid? Oder habt ihr das erst auf dem Schiff gemacht? Wie hast du das gehandhabt?
Na, ich hatte das Glück, dass meine Schwester und mein Schwager mitgekommen sind und mein Schwager, der dann vorher noch ein SBFC gemacht. Das heißt, ich hatte ihn als Co-Skipper dabei und das hat mir auch eine große Last abgenommen, dass ich noch jemanden an Bord hatte, der auch mit einer Seekarte umgehen kann und ja, die allgemeinen Regeln kennt, so dass ich auch mal unter Deck gehen kann und was an der Karte machen, ohne dass ich Angst habe, dass die Leute oben gleich drauf fahren.
Ja, gut, das ist natürlich beruhigend, wenn man noch jemanden dabei hat.
Genau, und dann
einen ersten Offizier sozusagen.
Und dann am ersten Tag Sicherheitseinweisungen in Ruhe gemacht mit allem. Ich habe auch jeden mal Boje über Bord unter Motor fahren lassen. Und das Segel wäre das für die absoluten Segelanfänger jetzt zu schwierig gewesen. Das hat dann nur mein Co-Skipper gemacht. Und ich selber natürlich, weil immer wenn du auf einem anderen Boot bist, musst du dich erstmal zurechtfinden. Jedes Boot bewegt sich ein bisschen anders, braucht andere Distanzen.
Ja, und auch wenn das Überbordmanöver unter Segeln sicherlich Prüfungsbestandteil ist, gerade beim SKS, ich denke, wenn wir ganz realistisch sind, in einem Notfall, im wirklichen Notfall, wenn jemand über Bord geht, dann nehme ich die Segel runter, mache einen Motor an und sehe zu, dass ich den möglichst schnell aus dem Wasser kriege und fange nicht an, mit den Segeln irgendwas zu machen.
Ja, es ist halt wirklich schwer, wenn jemand über Bord geht. Das muss man den Leuten auch sagen bei der Sicherheitseinweisung, ohne jetzt übertriebene Angst zu machen. Aber hey Leute, wenn ihr rüberfallt und es ist Seegang und viel Wind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir euch wieder kriegen, nicht allzu hoch. Ja, es geht so schnell, dass du den außer Sicht bekommst. Wir hatten die Situation jetzt selber. Mein Schwager war an Bord und der Strohhut wurde vom Wind rübergeblasen und ich habe Steuer übernommen und habe versucht, diesen Strohhut wieder zu bekommen. Und das erste Mal waren wir total dicht dran und das zweite Mal, da war der schon untergegangen. Und wenn das ein Mensch ist, das ist dann allen auch nochmal klar geworden, wie schwer das ist und wie schnell das auch geht, dass man nicht mehr weiß, okay, wo ist denn das jetzt eigentlich passiert?
Ja, das berühmte Strohhut über Bordmanöver.
Genau, da musste im nächsten Hafen dann erstmal neuer gekauft werden.
Das war auch gleich ein Souvenir.
Genau.
Das ist doch schön. Ja, aber ich merke schon, du nimmst die Sicherheit, das Thema Sicherheit auch nicht auf die leichte Schulter. Ist, glaube ich, auch das einzig Wahre, wie man als Skipper verantwortungsvoll mit seiner Mannschaft umgehen sollte. Da bist du, glaube ich, schon auf dem richtigen Weg.
Mir wurde immer vorgeworfen, dass gerade wenn die anderen Leute so am Relaxen waren an Deck, dann habe ich so einen Fender über Bord geworfen und gerufen, Boje über Bord. Und dann mussten die den wiederholen und alle so die Augen verdreht. Oh, jetzt wieder.
Aber Markus das, wieder.
Ja, genau. Aber das war halt auch so meine Taktik, dass ich sage, Mensch, dass du den Leuten das immer mal wieder ins Gedächtnis rufst und sagst, ja, jederzeit kann irgendwie das passieren und übt's doch mal.
Ja, genau, klar. Auch für den möglicherweise nächsten Segeltern, den man zusammen unternimmt, dann ist man schon ein bisschen geschult und man kann sich einfach auf seine Leute dann auch verlassen.
So ist es.
Ja. Wenn du so unterwegs bist mit einem Schiff, also ich kenne das auch so, es gibt immer wieder Werkzeuge und Sachen, die man immer wieder gerne in die Hand nimmt, weil man weiß, okay, das ist universell einsetzbar. Das ist so mein Lieblingsteil. Gibt es für dich auf dem Schiff einen Teil, was du sagst, okay, das ist mein liebstes Instrument, mein liebstes Werkzeug, was ich immer wieder gerne verwende?
Auf meinem eigenen Boot, auf der Jolle, da ist das der Bootshaken.
Okay.
Also wer den Bootshaken nicht kennt, das ist so eine lange Stange, wo vorne so ein Plastikhaken dran ist. Und den kann man ganz individuell einsetzen, universell. Zum Beispiel, wenn sich irgendwo eine Leine verhakt hat, man kann sich dort ein bisschen ranziehen an den Steg, wenn der Aufschießer zu weit weg war. Man kann andere Boote wegschieben, die einem zu dicht kommen. Und letztes Jahr haben wir den sogar als Verlängerung für einen Selfie-Stick genommen. Da war jemand zu Besuch und der hatte so eine GoPro-Kamera mit einem Selfie-Stick und da haben wir provisorisch den dran gebunden und am Ende war der, ich glaube, so 4 Meter lang, dieser Selfie-Stick, und da haben wir so Bilder von oben gemacht. Das sieht witzig aus.
Ja, okay, kannst du dir quasi die Drohne sparen, ne?
Genau, deswegen der Bootshaken.
Okay. Ja, okay, sehr cool. Wo wir schon bei Lieblingstools und Empfehlungen sind, gibt es denn ein Buch, was du uns empfehlen kannst?
Ich finde das Buch Schwerwettersegeln sehr interessant. Ich selber, muss ich gestehen, bin noch nie in richtig schweren Wetter gesegelt. Aber was man dort liest in diesem Buch, das ist sehr interessant. Dort werden verschiedene Situationen, auch historische Ereignisse nochmal aufgezeigt, was dort passiert ist. Da gab es mehrere Regatten. Die eine, wahrscheinlich die bekannteste, ist damals das Fastnet-Rennen gewesen, bei der viele Boote auch gekentert sind und Leute ums Leben gekommen sind. Und dort ist aufgezeigt in dem Buch, was hat denn welche Crew für ein Schiff gehabt? Waren ja ganz unterschiedliche Schiffstypen im Einsatz. Und mit welcher Technik ist welche Crew am besten gefahren? Und was haben vielleicht die Leute, die untergegangen sind, anders gemacht, als die, die durchgekommen sind? Und dort gibt es dann auch Untersuchungen, wo getestet wurde mit verschiedenen Modellen, bei welchen Wellen die gekentert sind seitlich. Und da wurde dann halt auch herausgefunden, dass bei einem Schiff, was von einer brechenden Welle getroffen wird, die 60% der Bootslänge ausmacht. Also wenn ein 10-Meter-Boot irgendwie von einer 6-Meter-Welle getroffen wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit beinahe 100%, dass dieses Boot kentert.
Okay.
Wenn das seitlich getroffen wird von so einer brechenden Welle.
Mhm.
Ja, und dort geht es dann auch noch um Seeanker und Beiliegen, verschiedene Manöver. Kann ich empfehlen, das Buch.
Okay, klingt interessant.
Das ist so ein Klassiker.
Okay, wird mit auf die Wunschliste übernommen. Ja, wo wir es jetzt gerade schon von solchen Notsituationen haben, gab es denn eine Situation bei dir, wo du mal, aus Fehlern lernt man ja, wo du mal einen Fehler gemacht hast, wo du sagst, okay, das war mir jetzt eine Lektion, das mache ich nicht nochmal, das ist was, was sich bei mir nachhaltig eingebrannt hat.
Du, da gibt es einige Situationen in den letzten Jahren, die mir passiert sind, auf die ich nicht unbedingt stolz bin, aber aus denen ich jeweils extrem viel mitgenommen habe. Eine Situation war auf dem letzten Segelturn im Ionischen Meer. Da stand überall in den Hafenhandbüchern drin, Achtung, Fallwinde. Und ich dachte, naja, so Fallwinde, okay. Wir hatten unsere beiden Segel, Groß und Genua, schon jeweils um ein Drittel reduziert und sind dort lang gefahren und alles war gut. Und plötzlich sind wir an diesem Kap vorbeigekommen, was ziemlich hoch war, ziemlich hohe Berge. Und da kamen dann diese Fallwinde. Und da war ich echt beeindruckt, wie stark uns dort die Winde auf die Seite gelegt haben. Und bei der einen Böe, da ist das Schiff dann auch recht stark angeluft. Das heißt, das wäre wahrscheinlich auch so eine Patentwende, so ein Sonnenschuss gefahren. Mein Schwager hat dann das Groß aufgemacht und dann konnten wir das wieder abfangen und Segelreffen sind dann nur mit gereffter Genua um 50% gefahren, also ohne Groß, bei halbem Wind immer noch 6 Knoten gelaufen, was für dieses Schiff, das war eine 32er, schon eine beeindruckende Geschwindigkeit
war. Ja, das klingt recht das flott, ja.
Das heißt, ja, das sind so Sachen, die muss man wahrscheinlich mal selber erlebt haben. Da kann dir dein Segellehrer oder ein Blogger oder wer auch immer 10-mal erzählen, hey, pass doch auf, ihr dreht die Augen und sagt, ach komm, der übertreibt es wieder, der alte Mann, das wird schon nicht so schlimm sein. Eine andere Situation, auch mein Segellehrer in der Segelschule, der hat damals immer gesagt, hier, Patenthalse und so, passt auf, Jungs, und hat dann ins Ruder gegriffen, wenn das einer machen wollte und so. Und wir dachten, naja, hier, der übertreibt es auch ein bisschen. Und das zweite Mal, als ich alleine gefahren bin, war ich auf so einer kleinen Jolle, eine Yoxi, das ist ungefähr die Größe von der Ixulon, also so 5 Meter. Und da bin ich aus Versehen so eine Patenthalse gefahren und da dachte ich wirklich, die Welt geht unter. Da ist der Baum auf die andere Seite geschlagen und hat so eine Drehbewegung ins Boot reingebracht, dass auf der einen Seite das Wasser schon reingeschwappt ist. Freunde, die mit waren, der Der Freund ist da noch mit hochgesprungen. Wir haben uns dort dran geklammert, zum Glück dann durch das Gegengewicht das Boot wieder in die normale Lage gebracht. Und da hatte sich aber unglücklicherweise bei dieser Aktion hinten das Ruder verklemmt. Das war irgendwie mit dem Ruderfall hinten verdreht, sodass ich das auch nicht wieder schnell korrigieren konnte. Und da das Boot sich um 360 Grad auf der Stelle gedreht und das Ganze nochmal durchlebt. Also danach, die nächsten Stunden, ich war noch so auf Adrenalin.
Ja.
Aber das ist so eine Situation auch gewesen, aus der ich viel gelernt habe.
Ja, es sind diese Situationen.
Wo ich nochmal dachte, was hast du denn jetzt falsch gemacht und was würdest du jetzt anders machen das nächste Mal?
Genau, richtig, ja. Das, man, letztendlich passiert einem das in dieser Form zumindest nicht mehr so leicht, ne?
Genau.
Ja.
Und ja. Wenn man anfängt zu segeln und rausfährt, irgendwann passiert sowas mal, ja. Das ist ganz normal.
Ja, sicher, natürlich, klar. Und dann ist es aber gut, wenn man vielleicht am Anfang, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, wenn man am Anfang sich vielleicht auch ein Stück weit jemandem anvertraut, der da die Erfahrung hat und dem man so ein bisschen folgen kann und der einem auch am Anfang so ein bisschen Tipps geben kann, was man für Fehler vermeiden kann. Sei es der Segellehrer oder ein befreundeter Skipper.
Genau. Gerade wenn man jemanden dabei hat, der einfach nochmal schaut, und von der Persönlichkeit ist da optimal, wenn man jemanden hat, der auch mal selber ein Stück zurückgehen kann und sagen, okay, ich muss hier nicht immer das Kommando an Bord haben, sondern ich komme einfach mal mit und schaue und wirklich nur, wenn eine gefährliche Situation ist, dann greife ich mal ein. Es gibt viele Leute, die wissen dann alles besser und sagen, ah, das musste so und so und so, und das überfordert einen Anfänger. Der braucht auch seinen Raum, um sich selber zu entwickeln, seine Sachen zu machen. Und wenn ihr für den ersten Segelturn dort noch einen Assistenten, einen Co-Skipper, wie ich damals mit habt, dann ist das optimal. Wenn zwei Anfänger dabei sind, die schon ihre Scheine gemacht haben und ihre Ausbildung, dann hat man dort schon genug Kompetenz an Bord.
Ja. Gibt's denn von dir einen konkreten Tipp, den du jemandem geben kannst, der jetzt sagt, okay, Segeln wäre schon was, was mich reizen würde, ich würde gerne ins Thema Segeln einsteigen. Was könntest du einem Segeleinsteiger empfehlen?
Es gibt so eine Fraktion, die schwören darauf, auf der Jolle anzufangen. Ich weiß nicht, ob das für alle so funktioniert. Wahrscheinlich gibt es auch andere Wege. Ich selber komme auch vom kleinen Schiff. Ich habe meine Ausbildung damals auf einer Aquila gemacht. Das ist ein kleines Kielboot. Da hat man noch die Sicherheit, die kann halt nicht kentern. Gerade in der Segelschule auch nicht so ganz unwichtig. Aber ich denke, man kann auch auf einem größeren Boot anfangen. Es ist wichtig, denke ich, gerade am Anfang, dass man auch regelmäßig segelt. Wenn man nur dreimal im Jahr segelt, das ist zu wenig. Dann schaut man wieder hoch auf den Verklicker und sagt, ach, wie war denn das mit Hart am Wind und Wende, Halse und die ganzen Sachen. Das empfehle ich schon, dort irgendwo regelmäßig zu segeln. Zumindest die ersten Jahre, bis man dann diese Prinzipien so verinnerlicht hat, dann reicht es sicherlich auch, wenn man seltener segeln geht, aber gerade am Anfang ist regelmäßig wichtig.
Ja, die Praxis, ne?
Ja, das ist der Grund, warum ich diese Jolle hier habe. Ich bin gerne Fahrtensegler und die Sachen, die ich auf meiner Jolle probiere, die funktionieren dann auch auf dem großen Boot. Das heißt, wenn man dort ein Boje über Bordmanöver fährt oder einen Aufschieß oder was auch immer. Klar, das große Boot verhält sich in manchen Situationen ein bisschen anders, aber auf der Jolle geht es eher sogar noch schneller zu. Das heißt, wenn man auf der Jolle einen Fehler macht, dann liegt man im Wasser drin, wo bei dem großen Boot, da kommt jetzt vielleicht mal der Baum rum und wenn es nicht zu viel Wind war, da sagt man, war jetzt nicht so toll und so können wir besser machen, aber der Lerneffekt ist halt größer, wenn man im Wasser landet.
Ja. Ja, das stimmt schon. Das ist auf jeden Fall richtig. Ja. Also ein großes Boot reagiert einfach auch behäbiger, ne?
So ist es. Da hat man mehr Zeit. Ja klar, beim Anlegen beispielsweise, da kann ich bei meiner Jolle jetzt einen Fuß dazwischen halten und dadurch das Boot bremsen. Das ist ein bisschen gefährlich, wenn man dann auf einem größeren Boot ist, was 10 Tonnen wiegt und sagt dann, ach, da hältst du mal einen Fuß dazwischen. Oh, da passiert ja gar nichts.
Ja, genau, da passiert nicht so viel. Wenn man 50 Quadratmeter Segel irgendwie mal bremsen möchte, dann hat man mit den Händen nicht mehr so arg viel Möglichkeiten.
Beziehungsweise mit deinem Fuß passiert schon viel, aber...
Ja, das stimmt, ja. Markus, erstmal soweit vielen Dank. Zum Abschluss von unserem Interview fragen wir immer noch nach so einem letzten ultimativen Tipp, den du unseren Zuhörern so mitgeben kannst fürs Segelleben. Fällt dir was ein? Hast du einen Tipp für unsere Segelzuhörer?
Mein Tipp ist, die Situationen, die vielleicht schiefgegangen sind, nicht so ernst zu nehmen. Das heißt, auch mal drüber zu lachen, da ist halt mal eine Leine ins Wasser gefallen oder irgendwas hat nicht so gut funktioniert. Ich bin immer ein Typ, wenn mir sowas passiert, ich erzähle das auch gerne und lache mit den anderen Leuten drüber. Und ja, nehmt nicht alles so ernst, Segeln macht Spaß.
Ja, genau das ist, deswegen machen wir das ja alle, ne? Weil es einfach Spaß macht und weil es ein ganz wunderbares Freizeitvergnügen ist, ne?
Genau.
Ja, super. Ja, Markus, danke ich dir sehr für die Zeit, die du uns geschenkt hast und für das tolle Interview. Und wir erreichen dich, wenn wir dich erreichen wollen, auf deinem Blog, hast du vorhin schon gesagt. Kannst du nochmal die Adresse sagen, bitte?
Genau, die Adresse ist www.skipper-markus.de und Markus mit Cäsar beziehungsweise Charlie geschrieben.
Okay, ja, richtig, wir sind ja im internationalen Alphabet, nicht
wahr? Genau, NATO.
Genau. Okay, ja, Markus, vielen Dank für das Interview.
Ich bedanke mich auch.
Ja.
Schönen Tag.
Hat Spaß gemacht.
Mast und Schirm.
Ja, wir sehen uns. Wir sehen uns bestimmt auf einer der nächsten Schiffsmessen. Wir werden auf der Boot in Düsseldorf auch unterwegs sein, hast du gesagt, bist du auch wahrscheinlich nächstes Jahr im Januar und vielleicht laufen wir uns da mal über den Weg, da würde ich mich freuen.
Sehr gerne, ciao!
Ja, das war unser Interview mit Markus Hertel. Wir haben uns sehr gefreut, dass er uns für unser erstes Online-Interview zur Verfügung stand und lieber Markus, vielen Dank auf diesem Wege nochmal. Alle Infos zu Markus, seine Blogadresse und auch wie du ihn auf Facebook erreichst, siehst du natürlich auch bei uns auf den Shownotes und unsere Shownotes findest du unter www.glückspiraten.de und du weißt ja, Glückspiraten schreibt sich mit UE und X. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Toll, dass du heute wieder bei unserem Segeltalk mit an Bord warst. Alle Infos und Links zur heutigen Episode findest du auf www.glückspiraten.de. Hier entdeckst du auch viele weitere Tipps und Buchempfehlungen rund ums Genusssegeln, Reisen und das Leben auf dem Wasser.